Also die Stichworte heute, die Wurzel aller Dinge, wie der menschliche Geist arbeitet. Und ich möchte diesen Vortrag widmen unserem Freund Pinton, ein Veteran oder der Veteran unseres Kreises und ein alter guter Freund. Und er wird in diesen Tagen 85. Und wie wir immer mal wieder mitgekriegt haben, hat er sich in der letzten Zeit immer mal wieder mit dem Thema des heutigen Abends beschäftigt. Mula Pariyara Sutta, M1, nicht wörtlich die Wurzeldarlegung. Und ich hoffe oder ich wünsche mir, dass dieser Vortrag ein bisschen beiträgt zu dem, was er tut, was sein Verständnis vielleicht ein bisschen fördert. Denn das ist eine Lehrrede, mit der man sich ja das ganze Leben beschäftigen kann. In dieser Belehrung werden vier Arten von Menschen, vier Gruppen von Menschen vorgestellt. Was allen vieren gemeinsam ist, dass sie alle mit irgendeiner Realität konfrontiert sind. Sie erleben etwas, ihnen begegnet etwas, es ist irgendwas los, die fünf bzw. sechs Sinne liefern dauernd irgendwas an Material, an Daten an. Was allen vier Gruppen auch gemeinsam ist, ist eine Grundfunktion des Geistes, die von den Körpersinnen gelieferten Daten zunächst mal schlicht und einfach nur zu erfassen. Da ist was. Ja? Das Registrieren, da ist irgendetwas. Was diese Gruppen nun unterscheidet, ob und was danach passiert, ob die gelieferten Daten be- oder verarbeitet werden oder ob sie einfach so belassen werden, wie sie denn sind. Und dieser geistige Akt, den ich heute Abend ein paar Mal mit Wahrnehmung bezeichnen werde, dieser geistige Akt findet bei fast jedem statt, findet in aller Regel völlig automatisch statt, sozusagen aus einer eigenen Dynamik heraus. Man kriegt es nicht mit, man kann es deshalb auch nicht steuern. Es ist irgendwie unbemerkt, geht das vor sich. Und vor allen Dingen in aller Regel sind die Folgen davon nicht wirklich gut. Nochmal das Thema des Abends, das ich ein bisschen angeritzt habe, ist die Arbeitsweise des menschlichen Geistes, die sehr, sehr unterschiedlich aussehen kann. Ich sagte, es sind vier Gruppen von Menschen, die ich schon mal nennen will. Das ist einmal der Weltmensch oder der normale Mensch. Das ist der, der von seiner geistigen Freiheit und von Verständnis am allerweitesten entfernt ist. Das ist der schwierigste Fall sozusagen, das ist sozusagen der Problemfall per se und auch der Fall, der am allerhäufigsten auftritt. Also dieser Menschentyp ist sozusagen der Normaltyp. Dann haben wir den Übenden. Das ist jemand, der sich auf den Weg in die Freiheit schon begeben hat, der schon versucht, etwas Verständnis zu bekommen. Gibt es entsprechend weniger. Dann haben wir den Arahat oder den Geheilten. Der ist den Weg zu Ende gegangen. Der hat, wir würden sagen, völligen Durchblick und sein Geist ist frei. Und dann haben wir zum Schluss den Buddha, den Tathagata, der sozusagen auch ein Geheilter ist, der aber noch zusätzliche Qualifikationen hat. Er hat noch besondere Eigenschaften, die auch nochmal hervorzuheben sind. Das ist sozusagen das Programm des Abends und ich gehe diese Lehrrede in den Kernbereichen durch und stelle die vier Gruppen dann der Reihe nach vor. So, die Lehrrede wird gehalten an einem Ort, der Ukata heißt, kommt sehr, sehr selten in den Lehrreden vor. Und dort wendet sich der Buddha, wie er das oft getan hat, an seine Bhikkhus. Ihr Bhikkhus, ich werde euch einen Vortrag über die Wurzel aller Dinge halten. Hört zu und verfolgt aufmerksam, was ich sagen werde. Ja, ehrwürdiger Herr, erwiderten die Bhikkhus. Also das macht der Wachter auch oft, dass er seine Themen ankündigt. Und hier spricht er von der Wurzel aller Dinge. Und er sagt dazu, bitte hört genau zu, also schärft eure Achtsamkeit. Das sollten die Zuhörer generell tun. Aber bei dieser Lehrrede, die wirklich eine besondere Qualität und Tiefe hat, ist Achtsamkeit natürlich auch in besonderem Maße erfordert. Ich komme mal noch zurück auf diese Metapher von der Wurzel, Wurzel aller Dinge. Wenn man etwas über die Wurzel einer Pflanze wissen will, sieht man das nicht von der Oberfläche aus. Man muss graben, man muss in die Tiefe gehen. Und genau das hat der Buddha hier gemacht. Er ist in Sachen menschlicher Psyche wirklich in die Tiefen gegangen und hat das auf das sozusagen unser Niveau gebracht, ans Tageslicht gebracht, was tief in unserem Inneren vorgeht, was wir normalerweise überhaupt nicht mitkriegen. Der zweite Aspekt dieser Metapher ist, dass aus der Wurzel einer Pflanze alles andere hervorgeht. Der Stängel, die Blätter, die Blüten, die Früchte, alles kommt aus der Wurzel hervor, alles ist in der Wurzel angelegt. Und das ist genau das, was das Thema des Buddha ist. Die Erfahrungen, die wir machen, sind woanders angelegt. In einer tiefen Schicht unserer Psyche sind die angelegt und er zeigt, wie die sozusagen aufsteigen, was wie uns im Leben begegnet. Das ist das Programm. Und wir fangen naturgemäß mit dem Weltling an. Dort sagt der Text: Ihr Bhikkhus, ein nicht unterrichteter Weltling, der die Edlen nicht beachtet und in ihrem Dhamma nicht bewandert und geschult ist, der aufrechte Menschen nicht beachtet und in ihrem Dhamma nicht bewandert und geschult ist, der nimmt da das Erdelement als Erdelement wahr. Nachdem er Erdelement als Erdelement wahrgenommen hat, stellt er sich Erdelement vor, macht sich Vorstellungen in Bezug auf das Erdelement. Er macht sich Vorstellungen vom Erdelement ausgehend. Er stellt sich vor, Erdelement ist mein und ergötzt sich am Erdelement. Warum ist das so? Weil er es nicht vollständig durchschaut hat. Damit sind wir beschrieben in einer bestimmten Art und Weise. Also zunächst wird der Weltling, der normale Mensch, charakterisiert, der, das ist Hauptkriterium, abseits vom Dhamma ist. Der normale Mensch hat keine Ahnung von der buddhistischen Lehre, er kennt sie nicht, er weiß nicht, um was es geht. Er hat gar kein Interesse, gar keine Sensorik dafür. Das ist etwas völlig Fremdes für ihn. Und dieser Mensch kennt auch andere Wesen, andere Mitmenschen nicht, die hier Edle genannt werden. Das sind solche, die eben im Dhamma beheimatet sind, die schon einen bestimmten Grad von Erfahrung, von Erkenntnis, von Sicherheit haben. Solche Menschen kennt er nicht, er interessiert sich nicht für sie, hat auch da keinerlei Kontakt. Er interessiert sich auch für dieses ganze Umfeld nicht. So. Und die Frage ist jetzt, wir haben es jetzt in einer geballten Ladung sozusagen gehört, wie funktioniert denn die Psyche eines solchen Menschen? Der wird Putuchana genannt, der, wir würden sagen, in unserer Sprache, der zur breiten Masse gehört. Ja, Klammeranmerkung, ein kluger Mensch hat mal gesagt, zur breiten Masse gehört meistens einer mehr, als man denkt. Ja, das mal vielleicht als Warnung. Ja, so, also um den geht es jetzt. So, also dieser Weltmensch, wie erlebt der sich und die Welt? Also, die meisten Menschen haben so eine naive Vorstellung, dass die Körpersinne und der Geist die äußere Welt wie so eine Kamera ablichten, abbilden sozusagen. Die Sinne zeigen, was wie da ist. Menschen, Tiere, Bäume, Telefone, Autos, Computer, was auch immer. Und da wird automatisch unterstellt, was ich da erlebe, all das gibt es. Weil es das gibt, deshalb kann ich das erleben. Und die Buddha-Formulierung war etwas anders. Da nimmt jemand etwas wahr, er nimmt da Erdelement als Erdelement wahr. Das klingt zunächst mal ganz ähnlich, ja? Aber es ist etwas anderes gemeint. Denn Wahrnehmung, das ist der Ausdruck, der hier im Pali Sanya genannt wird, ist schon weit mehr als das reine, nackte Erfassen von den Daten, die die Sinne liefern. Ja? Denn mit diesem Akt der Wahrnehmung, den wir, wie gesagt, überhaupt nicht mitkriegen, ist schon eine Bearbeitung und Verarbeitung dieser Daten passiert. So, was macht das Bewusstsein? Was macht die Psyche in so einem Vorgang? Ich sagte, was im Bewusstsein erscheint, ist eben nicht die getreue Spiegelung von einer äußeren Welt, sondern schon ein geistiges Produkt, ja? Also dieses Sanya, die Wahrnehmung, hat schon, ohne dass wir das bemerkt haben, eine ganze Menge gemacht. Was macht Sanya? Sanya macht zunächst, dass der Geist Namen vergibt. Das ist das, das ist jenes, das ist ein Baum, das ist ein Auto, das ist ein Haus. Ja? Das Zweite, Sanya macht die Dinge zu einem Etwas. Das ist ein Auto, das ist ein Baum. Dort läuft ein Mensch. Ja. Sanya, die Wahrnehmung, gibt den Erfahrungen eine Bedeutung, einen Sinngehalt. Ja. Es objektiviert die Inhalte des Erlebens. Was wir erleben, ist nicht allein mehr Erleben von, sondern es ist ein Gegenstand, der da draußen tatsächlich ist. Etwas Substanzielles, etwas Substanzhaftes. So. Tatsächlich ist es so, dass wir über die Sinne, über die Körpersinne wahrnehmen, fest, bunt, warm, bewegt. Aber wie gesagt, der Geist macht daraus etwas Substanzhaftes, als wäre das, was wir erleben, unabhängig vom Erleben tatsächlich irgendwie da draußen da. Das Nächste, was passiert, sehr schnell hat man Worte, Begriffe, Theorien darüber. Ja? Man denkt um die Dinge herum, vergleicht mit dem, was früher war, überlegt, wo man ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht hat und dieser Mechanismus der geistigen Bearbeitung setzt sich fort. Und am Ende dieses Prozesses stehen ausgefeilte Theorien, Weltanschauungen, Doktrinen, Dogmen und so weiter, die den Geist fast in Haft nehmen. Ja. Was ich damit sagen will, das ist der entscheidende Punkt eigentlich, dass aus einem einheitlichen Erleben jetzt eine Zweiheit wird, eine Dualität wird. Da ist plötzlich aus diesem einheitlichen Erfahrungsvorgang eine Welt dort und einer, der diese Welt erlebt, hier. Es gibt auf einmal Subjekte und es gibt Objekte. Und wo diese Zweiheit da ist, geht es dem Geist darum, diese Zweiheit zu definieren. Ja? Also es gibt eine Beziehung auf einmal, oder es wird eine Beziehung aufgebaut zwischen den Dingen und der Person selbst. Man fragt sich, wir haben das in anderen Worten gehört, was bedeutet Erde, Erdelement für mich? Ist das was Nützliches? Ist das was Schädliches? Macht das ein angenehmes Gefühl? Macht das ein unangenehmes Gefühl? Kann ich da irgendwas mit anfangen? Der nächste Akt ist, dass man zu dem einen, was einem gefällt, Ja sagt, sozusagen Identifikation, innere emotionale Beziehung aufbaut und zu anderen Dingen, zu denen man so mehr Abstand empfindet, dann eben das Gegenteil an Emotionen aufbaut, mag ich nicht, will ich nicht erleben, weg mit dir. Ja. Wir haben gehört, er erfreut sich an der Erde, das war der Ausdruck. So. Und der letzte Akt, da ist gleich, das passiert alles gar nicht so nacheinander, wie ich das erkläre. Es ist praktisch etwas, was blitzartig passiert. Der letzte Akt, der wichtigste Akt, das entstandene Ich, Subjekt, greift nach den Dingen, will sie sich irgendwie aneignen, will sie zum Mein machen. So, und wo ein Mein ist, ist ein Ich nicht weit, weil Ich und Mein sind eigentlich nur zwei Seiten einer und derselben Sache. Jetzt fragt man sich, wenn das so ist, wo kommt das her? Wenn wir auf dieser Welt erscheinen, sind wir ja keine Neulinge. Und der skizzierte Ablauf, den ich kurz vorgestellt habe, hat ja seine Grund- und Vorbedingungen. Und tatsächlich ist es so, dass wir mit mitgebrachten Neigungen, Gewöhnungen, sozusagen an Welt, an Erleben herangehen. Frühere Erfahrungen speist unser Gedächtnis in die aktuelle Erfahrung ein, modelliert diese neue Erfahrung nach alten Mustern, heißt auf Deutsch, dass wir in nahezu keiner Erlebenssituation vorurteilsfrei an die Sache herangehen, sondern immer mit einer bestimmten Brille die Dinge schon sehen. Ja. Und was man sich wirklich klar machen muss, dass mit der Wahrnehmung und den Weiterungen, die damit verbunden sind, schon verschiedene Grade von Verfälschung der Realität eingetreten sind. Realität ist nicht mehr das, was sie ist oder was sie geworden ist, sondern wie wir sie individuell auffassen. Wirklichkeit wird tatsächlich in jedem Moment neu gewirkt. Es sind unsere eigenen geistigen, emotionalen Dispositionen, die dafür sorgen, dass wir Erlebnisse in einer bestimmten Art und Weise erleben. Und der Buddha hat ja diese drei Grundkräfte, die er immer da nennt, Gier, Hass und Verblendung. Das sind die Kräfte, die vorbestimmt schon sagen, was du wann, wie, irgendwie, auf welche Weise erleben willst und wirst. Das Ende vom Lied ist, dass wir verwechseln die Wirklichkeit mit den Vorstellungen von ihr. Ja, wir erleben oder leben nicht aus der Wirklichkeit oder mit der Wirklichkeit. Ich muss sagen, der Weltmensch, wir sind beim Weltmensch. Der Weltmensch lebt nicht aus und mit der Wirklichkeit, sondern von den Vorstellungen, ja, von den Konzepten darüber. Und ich kann das nochmal wiederholen. Dieser Vorgang ist A, sehr subtil, dass sie dem normalen Bewusstsein, der normalen Aufmerksamkeit entgeht. Wir sind nicht geschult genug, um diesen Vorgang wirklich mitzukriegen. Und so schnell, dass es auch unserer Aufmerksamkeit entgeht. Das erfolgt aus einer eigenen inneren Dynamik heraus, die wir nicht kennen, nicht erkennen, einfach ihr folgen und sozusagen ihr unterliegen. Und das ist der entscheidende Punkt, das Ergebnis dieses Prozesses ist fatal. Der Mensch, der Weltmensch, ist in seiner Wahrnehmung gefangen, ohne dass er das weiß. So. Für mich ist es der buddhistische Sündenfall. Ja? Also Sünde im Christlichen kann man ja definieren als das sich absondern von einer heilen Situation. Und genau das passiert. Es gibt so etwas wie eine heile Situation, das würden wir Nibbana nennen, aber der Mensch sondert sich immer wieder selbst permanent von dieser heilen Situation ab. Anders formuliert, wenn wir, wie es der Buddha getan hat, nach dem Ursprung von Dukkha suchen, ist es in diesem Vorgang begründet. Und das Schlimme dabei, diese innere Disposition bringen wir vorgeburtlich schon mit in dieses Leben. Diese Disposition bestimmt jetzt das Leben und dieselbe Disposition nimmt der Weltmensch mit ins nächste Leben. Und das ist praktisch die Begründung dafür, warum es so etwas gibt wie das unendliches Weiterwandern der Wesen im Daseinskreislauf. Und warum das Ganze, das war der letzte Absatz, den ich in der Passage vorgelesen habe, warum? Weil der Mensch oder der Weltmensch es nicht vollständig durchschaut hat. Ja? An anderer Stelle sagt der Buddha, der Mensch lebt aus Unwissen, auch wenn er selbst das Gegenteil sagt. So, das war meine erste Runde, wo ich einen von zwei inhaltlichen Strängen dieser Lehrrede mal angeritzt habe, wie ein Weltmensch mit der Realität umgeht. Und jetzt müssen wir das Augenmerk sozusagen auf den anderen inhaltlichen Strang richten, was denn dem Weltmenschen als Realität begegnet, womit er es denn zu tun hat. Bisher haben wir nur ein Stichwort gehört, sozusagen exemplarisch Erde oder Erdelement. Aber das steht natürlich nicht alleine. Unser Erleben ist ja von einer unglaublichen Komplexität beherrscht. Es passiert ja unglaublich vieles Unterschiedliches. Und der Buddha hat in dieser seiner Lehrrede mal den gelungenen Versuch gemacht, die Grundzüge unseres Erlebens in 24 unterschiedlichen Positionen darzustellen. Also die Grunderfahrungen, Gruppen von Erfahrungen, die wir machen. Das sind 24, wie gesagt, und die sind zu einzelnen Untergruppen zusammengefasst. Das erste haben wir gehört, Erde. Erdelement ist auch Teil einer Gruppe. Erde geht einheim mit Wasser, Feuer, Wind und davon abgeleitet Farben, Formen, Töne, Gerüche. So. Der Buddha nennt das Erleben von Form, von Gestaltetem, von Gestaltung. Ja. In Neudeutsch ist es Stoff, Substanz, Masse oder schlicht und einfach Materie. Und das müssen wir uns klar machen, dass ein Großteil unserer Erfahrung einfach die Begegnung mit Materiellem ausmacht. Als nächstes, er nimmt Wesen als Wesen wahr. So, hier wechselt der Buddha den Blick von der unbelebten Natur zur sogenannten belebten Natur. Und da stellen wir fest, es gibt Lebewesen. So, und die nimmt er als Lebewesen wahr. Da ist dieselbe Fehlsteuerung, dieselbe geistige Fehldeutung wie vorher auch. Er nimmt ein Phänomen wahr, sagt, benennt das sind Wesen und schlussfolgert, wenn ich sie sehe, dann muss es die auch geben. Also da draußen gibt es Wesen. Ob ich etwas erlebe oder nicht, das gibt es einfach. So. Und dann passiert dasselbe, was ich vorhin schon genannt habe. Er gibt ihnen Namen, erinnert sich dran, denkt um sie herum, überlegt sich, habe ich was von dem, habe ich nichts von dem, macht er mir Ärger, bringt er mir Freude, was kann ich aus dem oder jenem herauskitzeln. Er identifiziert sich, stellt eine emotionale Beziehung her und versucht, Wesen zu vereinnahmen, für sich irgendwie ja, nutzbar zu machen im tatsächlichen Sinn. Dann haben wir eine 7er-Gruppe, die sich für uns heutige ein bisschen seltsam anhört. Da gibt es Himmelswesen, Prajapati, Brahma, Himmelswesen des überströmenden Glanzes, Himmelswesen der leuchtenden Herrlichkeit, Himmelswesen der großen Erfolge, Überwinder, Abipu. Vom Wort her können wir schon sehen, hier handelt es sich um übermenschliche Wesen. Vorher war von dem Wesen generell die Rede, damit gemeint, der Homo sapiens selbst natürlich, aber auch Tiere, untermenschliche Wesen, Geistwesen und Bewohner der Daseinsabgründe, die in der buddhistischen Kosmologie eine Rolle spielen. Und hier guckt der Buddha sozusagen nach oben und sagt, es gibt nicht nur Wesen auf unserer Ebene, die uns zugänglich ist, sondern jenseits. Das sind die Himmelswesen, die aus dem Kanon bekannt sind als die vier großen Könige, als die Götter der 33, Götterkönig Sakya und so weiter. Das sind die beliebtesten und bekanntesten der buddhistischen Kosmologie von damals. Dann ist der Name Prajapati gefallen, spielt im buddhistischen Kontext keine Rolle, aber im damaligen vedisch-brahmanischen Kulturbereich war das die Gottheit, die am meisten verehrt worden ist, weil sie auch als die Schöpfergottperson angesehen wurde, von denen sich die damaligen Menschen auch erschaffen gefühlt haben. Und dann wird es interessant, weil das einen Bereich berührt, der uns heute relativ fremd ist. Das sind die vier Bereiche brahmischer Wesen, die also über die Sinneserfahrung hineingehen, die in Bereichen leben, die Menschen aus der Meditation kennen. Also wir könnten fast sagen, das sind Wesen, die entsprechend ihrer meditativen Qualitäten und Erfahrungen wiedergeboren werden. Und Überwinder, ich sage das der Vollständigkeit halber, Abibu wird manchmal als Beiname für Mahabrahma genannt, aber manchmal auch als irgendeine andere Gottheit, die man heute nicht mehr richtig definieren kann. Erinnere dran, wobei wir sind. Erfahrungsmöglichkeiten, was als Realität sozusagen auf uns zukommen kann oder kommt. Was materielle Dinge angeht, ist uns das völlig vertraut. Aber bei dem, was ich zum Schluss gesagt habe, ist das schon eher sehr, sehr fremd, für manche befremdlich. Und es geht noch weiter mit einer weiteren Gruppe. Da geht es um das Gebiet der Raumunendlichkeit, Gebiet der Bewusstseinsunendlichkeit, das Gebiet der Nichtsheit, das Gebiet von weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung. Wer sich in dem buddhistischen Kontext ein bisschen auskennt, merkt, jetzt sind wir auf der Ebene der Formfreiheit, nicht auf der Ebene der Formlosigkeit, der Körperlosigkeit angelangt. Also Erfahrungsbereiche ohne jegliche Materialität. Das ist ein Erlebensbereich reiner Geistigkeit. Da gibt es keine Körper mehr. Das ist noch oberhalb der brahmischen Wesen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Menschen mit fortgeschrittener meditativer Erfahrung können das auch heute noch erleben. Und wer das sehr in sich verwirklicht hat, sich sozusagen da stark identifiziert hat, der wird nachträglich in einem dieser Lebenserfahrungsbereiche wiedergeboren. Wenn uns das fremd ist, dem Buddha war das damals nicht fremd, da erinnern wir uns, seine beiden großen Lehrer, Alara Kalama und Uddaka Ramaputta, die haben genau das gelehrt. Genau das hat der Buddha gelernt, praktiziert und später auch selbst weitergegeben. Eine andere Gruppe von möglichen Erfahrungsinhalten: das Gesehene, das Gehörte, das Empfundene, das Erfahrene. Hier werden die Inhalte des Erfahrens sozusagen in drei, vier psychologische Kategorien zusammengefasst. Einmal das, was wir über unsere beiden Hauptsinne erleben. Unsere Hauptsinne sind Sehen und Hören. Das ist sozusagen der Fokus unserer Achtsamkeit, wenn wir mit Welt zu tun haben. Und dann werden genannt die Erfahrungsmöglichkeiten, die über die sogenannten primitiveren Sinne zugänglich sind, nämlich riechen, schmecken, tasten. Und als letztes das, was man geistig erfährt, also das, was sich in unserem Geist an Vorstellungen, an Ideen, an Erfahrungen und so weiter widerspiegelt. Vorletzte Gruppe, Einheit, Vielfalt, alles. Jetzt geht es mehr so in die meditativ-philosophische Richtung, aber auch wieder Erlebensinhalte. Was uns am nächsten ist, ist das, was hier Vielfalt genannt wird. Ja? Vielfalt, das erleben wir, wenn der Wecker klingelt, fängt das schon an. Und der Tagesablauf ist erfüllt von den tausend Dingen der Welt, die an uns herangespült werden. Mit der Einheit sieht es schon anders aus. Die ist uns relativ fremd geworden. Vielleicht erfahren wir sie noch nachts, wenn wir schlafen. Da haben wir so eine Art von Samadhi-Einheitszustand, der aber auch unterbrochen und nicht wirklich rein ist. Aber erfahrene Menschen in der Meditation werden Einheit erleben. Die Erfahrung eben von Non-Dualität, von Nicht-Trennung Ich und Welt, sondern die Erfahrung von Eins. Und alles wäre eine Erfahrung des Geistes, der sozusagen komplett die Allheit der Existenz überschaut und in einer Blitzaugensekunde überblicken kann. Komme zum letzten Absatz von den 24. Den Absatz lese ich nochmal vor, damit man auch nochmal klar hat, wie der Buddha das jeweils formuliert. Da ist jemand, der nimmt Nibbana als Nibbana wahr. Nachdem er Nibbana als Nibbana wahrgenommen hat, stellt er sich Nibbana vor. Er macht sich Vorstellungen in Bezug auf Nibbana. Er macht sich Vorstellungen vom Nibbana ausgehend. Und er stellt sich vor, Nibbana ist mein. Er ergötzt sich an Nibbana. Warum ist es so? Weil er es nicht vollständig durchschaut hat, sage ich. Zugegebenermaßen, das ist ein bisschen rätselhaft, ja? Und es ist nicht klar, was da wirklich gemeint ist. Es könnte sein, dass das schlicht eine fehlerhafte Übertragung oder Überlieferung ist, weil es ähnliche Auflistungen gibt von den Inhalten, die ich genannt habe, wo Nibbana fehlt. Das würde auch Sinn machen. Aber es gab zur damaligen Zeit auch eine Position, eine Position von spirituellen Lehrern, die fünf Arten von Wohl und Glück und Lust und Laune in diesem Leben beschrieben haben. Und die haben sie immer Nibbana genannt. Ja? Also ein toller Abend in der Kneipe wäre eine Form von Nibbana. Oder dein Urlaub in Timmendorf, das ist war Nibbana so ungefähr. Das ist auch möglich. Und dann gilt natürlich dasselbe, was ich vorher auch gesagt habe, von dieser Art Welt wahrzunehmen. Und das Letzte, das ist einfach eine falsche Auffassung von Nibbana, hier eine Rolle spielt, die es ja damals auch gegeben hat. Nibbana ist ja nicht etwas, was man einfach so drauf hat als normaler Mensch. Aber das können wir beiseite lassen. Ich fasse das nochmal zusammen, um sozusagen den Punkt klar zu machen, um was es bei diesem Weltmenschen geht. Diese 24 Punkte sind alles Musterbeispiele für Verzerrungen und Deformationen der Realität. Ja? Der Weltmensch macht sich diese Dinge und geht mit ihnen falsch um. Der Kernpunkt dabei ist, dass er immer missdeutet den Erlebensvorgang. Der Erlebensvorgang ist, wie der Erlebensvorgang ist. Aber er missdeutet ihn, indem er die Inhalte des Erlebens vergegenständlicht. Ja? Objektiviert, so tut, als wären die tatsächlich da. Und ich will das ein bisschen noch erweitern oder vertiefen an dem Beispiel von Erde, Wasser, Feuer, Luft. Es gibt das körperliche Empfinden, kann jeder das körperliche Empfinden haben, von fest, flüssig, temperiert und bewegt. Das ist Fakt, diese Art von Erfahrung. Aber was der Geist macht, er sagt, ich empfinde nicht fest, flüssig etc., sondern etwas Festes, etwas Flüssiges, etwas Temperiertes, etwas, was windhaft ist, bewegt ist. Mit anderen Worten, da draußen gibt es die materielle Welt. Ich nehme sie wahr. Und das ist ein fataler Perspektivwechsel, der da eingetreten ist von, da ist Erleben von XY zu, da ist XY und ich bin der XY wahrnimmt. Und der heutige Materialismus, das sind wir in der jetzt in der Ist-Zeit, ist das Endprodukt dieser Entwicklung, die ich geschildert habe. Heutzutage ist die Materie das Maß aller Dinge. Wenn man Glück hat, ist der Geist sozusagen ein Nebenprodukt, der aus der Materie irgendwie entsteht. Man weiß nicht so recht wie, aber der muss irgendwie aus Materie hervorgegangen sein. So. Die materielle Seite unseres Lebens wird intensiv erforscht. Was die geistige Seite angeht, ist das eher eine Nebensache. Ja? Die Naturwissenschaften blühen, aber diese Wissenschaften, die sich mit der Erforschung des Geistes auseinandersetzen, sprich auch meditative Wissenschaft, ich nenne es mal so, findet praktisch nicht statt oder ist so ein Nischengeschäft, das für so ein paar wenige eine Rolle spielt. Das Ideal unserer Zeit ist heute, die Materie zu beherrschen, die materielle Welt zu beherrschen. Keiner kommt auf die Idee, dass es wichtiger ist, den eigenen Geist zu beherrschen. Und die vorherrschende Motivation unserer Zeit ist, ich eigne mir die Welt an. Ich will die Welt genießen. Ich will die Welt oder so viel davon zu haben ist, zum Mein machen, Besitz anhäufen, die Ressourcen der Welt ausbeuten, irgendwie für sich zu verwursten, das ist eigentlich das, was unsere Weltanschauung und unsere Lebensart ausmacht. Nicht? Wenn man das sprachlich auf den Punkt bringen will, statt sein wollen ist haben wollen das Thema, das aktuell ist. Diese falsche Doktrin schließt natürlich eine große Reihe von Erfahrungsmöglichkeiten aus. Wenn ich von vornherein sage, nur Materie ist letztendlich real, dann kann alles, was transzendent ist, alles, was wir als Jenseitiges bezeichnen, kann ja dann keine Rolle spielen. Weil es das nicht gibt, werde ich mich auch nicht drum kümmern um diese Dimension. Das spielt für mich keine Rolle. Ich werde das schlicht und einfach vernachlässigen. Und das macht den großen Unterschied aus zwischen der Zeit, als Buddha lebte und lehrte, und uns. Damals waren diese 24 Punkte, die ich eben genannt habe, das war Teil der damaligen Realität. Das haben die Leute erfahren. Nicht alle, aber das war sozusagen im kulturellen Umfeld, war das real. Für uns Heutigen ist das allermeiste davon Hirngespinst oder nicht mal wert, dass man das zur Kenntnis nimmt. Von manchen Dingen, gerade diese tieferen geistigen Fähigkeiten und Zustände, die ich genannt habe, für die gibt es bei uns gar keine Namen, die kann man gar nicht benennen, geschweige denn, dass die erforscht werden, geschweige denn, dass die gelehrt werden, geschweige denn, dass es eine große Anzahl von Menschen gibt, die das praktizieren. So, das ist die Misere des Weltmenschen. Warum? Weil er all das nicht verstanden hat. Er kapiert nicht, was da los ist. Cut. Zum Glück gibt es wenigstens denjenigen, der jetzt drankommt. Hier wird er genannt, einer in höherer Schulung. Ein Bhikkhu in höherer Schulung, dessen Geist das Ziel noch nicht erreicht hat und der noch auf die höchste Sicherheit vor dem Gefesseltsein zustrebt, erkennt da das Erdelement unmittelbar als Erdelement. Nachdem er Erdelement unmittelbar als Erdelement erkannt hat, sollte er sich nicht Erdelement vorstellen. Es sollte sich nicht in Vorstellungen in Bezug auf das Erdelement machen. Es sollte sich nicht Vorstellungen vom Erdelement ausgehend machen. Es sollte sich nicht vorstellen, Erdelement ist mein, und es sollte sich nicht am Erdelement ergötzen. Warum ist das so? Damit er es vollständig durchschauen möge. Ich habe über den bedauernswerten mentalen Tiefstand des normalen Menschen gesprochen, aber der ist nicht naturgegeben. Ja? Der hat sich so entwickelt, hat seine Bedingungen und Gründe und Ursachen, und man kann deshalb Abhilfe schaffen. Mit anderen Worten, der Geist ist in der Lage, durch Übung sich umzustrukturieren, sich einfach neu zu erfinden, sagt man auf Neudeutsch. Und damit ist jetzt der Übende im Spiel, das ist der Seko. Aber ich muss sagen, wenn hier von dem Übenden gesprochen wird, dann im Sinne des Dhamma, wohlgemerkt. Und danach ist ein Übender nicht oder noch nicht, der sich für Buddhismus interessiert, der Bücher liest, der praktiziert, der studiert, hört, liest, ja, der die Silas einhält, der sich sein Leben nach dem Dhamma ausrichtet, der 3 Stunden am Tag meditiert. Noch nicht. All das ist notwendig. Es ist notwendig, dass das alles passiert, aber damit ist man noch lange kein Seka, kein Übender im Dhamma-Sinne, weil da eine hohe Voraussetzung erfordert ist. Ein Seka, ein Übender, muss mit dem Dhamma-Auge einmal die Daseinswirklichkeit, die Wahrheit gesehen haben. Das heißt, wenigstens einmal unmittelbar erfasst haben, es muss, nein, es gibt diese Freiheit, es gibt diese unnennbare Freiheit, die Nibbana genannt wird. Er hat Nibbana real, muss ich bildhaft ausdrücken, gesehen, erlebt. Ja. Und dafür gibt es ein schönes Gleichnis, dass man das richtig einschätzen kann. Das heißt da, es ist wie wenn ein Mensch Durst hat, einen Brunnen findet. Und er guckt in den Brunnen rein und da sieht er unten Wasser. Und dann weiß er, ja, es gibt Wasser, aber er kann es noch nicht trinken. Ja? Er kann sich noch nicht baden da drin, aber er weiß jetzt, es gibt Wasser. Und so ist das mit dem Nibbana. Man hat es nicht verwirklicht als Übender, aber man hat eine Erfahrung gemacht, die einem die Sicherheit gibt, ja, das gibt es, ich kann mich darauf verlassen. Deshalb heißt es da bei dem Übersetzer Bhikkhu Metiko, einer in höherer Schulung. So, also jemand, der mindestens Strom eingetretener ist oder einmal oder nicht wiederkehrer etc. So. Die meisten Buddhisten sind es nicht, die meisten Mönche und Nonnen sind es nicht, die meisten der von mir vorhin genannten hohen und höchsten Gottheiten sind es nicht, die tiefsten Mystiker der Welt sind es in aller Regel nicht, weil sie genau diesen entscheidenden Anblick noch nicht haben. Die Basis für dieses Training, nochmal, das ist dieser Wahrheitsanblick. Aber ansonsten hat auch der Übende noch mit derselben Realität zu tun, wie wir alle auch. Nicht? Mit Menschen, mit Tieren, mit Autos, Computern, mit Unfällen, mit Essen, Trinken etc., auch mit den tieferen meditativen Erfahrungen, wenn er sie denn hat. Mit allen möglichen Dingen ist er konfrontiert, wie der Weltmensch auch, die materiellen Gegebenheiten und die sozialen Gegebenheiten. Aber, das ist der entscheidende Punkt, er versucht, anders mit ihnen umzugehen. Er versucht, die Perspektive, die der Weltmensch hat, nicht einzunehmen, sondern eine andere einzunehmen. Und da wird immer gesagt, er bemüht sich um direkte und höhere Erfahrung. Jeder macht Erfahrung, aber ein Übender will auf einer anderen Ebene Erfahrung machen und er will sie direkt machen, nicht über gehörtes und angelerntes Wissen, sondern unmittelbar. Und deshalb heißt es hier, er kennt nicht Erdelement als Erdelement, sondern unmittelbar, nicht vermittelt über den Prozess der Wahrnehmung, sondern direkt sofort, ohne gefärbte Brille, nicht Abhijanati statt Sanchanati für unsere Pali-Freunde. Dieser Übende benutzt also den Dhamma, um den Automatismus des Erlebens auszuhebeln, um aus dieser Eigendynamik herauszukommen und um aus vorgefertigten Mustern, die er sein ganzes Leben lang und über viele Leben hinweg immer hatte, rauszukommen, Standardvorstellungen hinter sich zu lassen und jetzt die Dinge mit neuen Augen sehen, kann man sagen. Und den Zweck dieser Übung hat der Buddha genannt. Warum macht er das? Er will die Realität vollständig durchschauen. Das ist sozusagen der Ansatz, die Dinge sehen, wie sie geworden sind. Ja. Im konkreten Fall die falschen Sichtweisen der Realität durch richtige zu ersetzen. Aber beide sind da an dieser Stelle noch in Konkurrenz. Wer Klavier übt, kann es ja noch nicht oder nur sehr rudimentär. Das heißt, auch ein Übender muss gucken, dass er die alten Vorstellungen als solche identifiziert und immer wieder aussortiert, weil nicht mit einem Schlag dieser Perspektivwechsel gelingt und der Geist plötzlich völlig anderer geworden ist. Und auch da gibt es ein schönes Gleichnis, das uns das näher bringt, was damit gemeint ist. Der Buddha spricht von jemandem, der so ein Glas da stehen sieht und da ist ein Getränk drin und das sieht toll aus und das schmeckt auch gut, alles fantastisch, hat nur einen kleinen Nachteil, ist giftig. Ja? Und das ist die Aufgabe für einen Übenden. Er sieht ein Glas und will danach greifen und dann muss irgendetwas in seinem Geist sagen, stopp, das ist etwas anderes, als du siehst und es ist am Ende giftig. Also lass es. Und das ist dieser Prozess, der hier sich anbahnt und ablaufen muss, den eigenen Geist mit der Zeit so umzustrukturieren, dass alle falschen Muster aussortiert werden und diese unmittelbar direkte Sicht der Dinge sich in den Vordergrund kämpft. Und der Buddha hat jede Menge Anleitungen gemacht und gegeben, wie man das nun praktizieren kann. Ich will sozusagen ein Musterbeispiel nennen, das wir alle schon x-mal gehört haben, das aber den Königsweg sozusagen darstellt und generell gilt. Ja. Was meint ihr? Sind Körperlichkeit, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltung, Bewusstsein unvergänglich oder vergänglich? Vergänglich, ja. Was aber vergänglich ist, ist es leidig oder freudig? Leidig, ja. Was nun vergänglich, leidig, wandelbar ist, kann man dies mit Recht so ansehen? Das ist mein, das bin ich, das ist mein Selbst? Gewiss nicht, Herr. Das ist die Aufgabe. Und dann nutzt nichts, einmal zu machen, zu kontemplieren, sondern den Geist im Laufe der Zeit, der Jahre, Jahrzehnte langsam umzustrukturieren. Aber dass das gelingen kann, das zeigt die vierte Gruppe von Menschen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, das sind die Arhats, die Geheilten. Ein Bhikkhu, der ein Arahant ist, mit vernichteten Trieben, der das heilige Leben gelebt hat, getan hat, was getan werden musste, die Bürde abgelegt hat, das wahre Ziel erreicht hat, die Fesseln des Daseins zerstört hat und durch letztendliche Erkenntnis völlig befreit ist, erkennt der Erdelement unmittelbar als Erdelement. Nachdem er Erdelement unmittelbar als Erdelement erkannt hat, stellt er sich nicht Erdelement vor, er macht sich nicht Vorstellungen in Bezug auf das Erdelement, er macht sich nicht Vorstellungen vom Erdelement ausgehend, er stellt sich nicht vor, Erdelement ist mein, er ergötzt sich nicht am Erdelement. Warum? Warum ist das so? Weil er es vollständig durchschaut hat. So. Da brauche ich nicht viel mehr dazu zu sagen, weil das Wesentliche erfährst du schon beim Weltmensch, das Problem, und im Problem ist sozusagen auch die Lösung schon mit angedeutet. Hier wird nicht mehr vom Seka gesprochen, sondern vom A-Seka, von dem Nicht-Mehr-Übenden, weil der so viel gelernt hat an Wissen und Erfahrungen, dass er die Freiheit inzwischen verwirklicht hat. Er hat alle Bindungen an Samsara aufgelöst, hat Dukkha sozusagen beendet. Er ist durch. Ja? Und mit direktem, ungetrübtem Blick kann er die Realität sehen. Er fügt also dem, was erlebt wird, nichts Eigenes mehr hinzu. Er lässt auch nichts weg. Er erkennt das, was erscheint, nicht als etwas, was so da ist, sondern er erkennt es als das, was er früher getan hat und es jetzt als karmisches Resultat auf ihn zukommt. Das Ergebnis ist, er wird sich da nicht groß mit beschäftigen, nicht groß drumherum denken, sich nicht identifizieren, sich nicht danach irgendwie verleiten lassen, danach zu greifen. Er wird nicht sagen, mein und ich. Er wird auf sich beruhen lassen und sagen, okay, hab euch gesehen, das war's. So. Und das Schöne ist, er hat die Haltung immer. Ja, diese Haltung ist sozusagen die natürliche Art und Weise, wie sein Geist arbeitet. Er muss nicht wie der Übende immer wieder gucken, bin ich auf der Linie oder nein, jetzt bin ich wieder abgewichen, jetzt muss ich mir das Richtige an Anblick wiederholen, sondern das ist für ihn sozusagen ein natürlicher Zustand. Und es wird auch gesagt, warum das so ist, weil er die treibenden Kräfte, die in den anderen Menschen alle noch vorhanden sind, ich habe von Kihas und Verblendung gesprochen, weil die aufgelöst sind. Da gibt es nicht die tieferen Schichten der Psyche, die immer wieder dazu animieren, die Dinge falsch zu sehen und die falschen Dinge zu tun. Wo das ausradiert ist, ist der Geist nicht mehr irritiert. Da ist keine Beeinflussbarkeit mehr von außen und auch kein Interesse da draußen, irgendwas groß noch zu beeinflussen und zu machen. Warum ist das so? Weil er frei von Begierde ist durch die Vernichtung der Begierde. Ebenso, weil er frei von Hass ist, weil er frei von Verblendung ist. Was bleibt? Ihr könnt auf vier zählen. Drei Hammer bleibt sozusagen die Spitze der Hierarchie, der Tathagata. Der Tathagata, der Verwirklichte, der vollständig Erwachte, erkennt da Erdelement unmittelbar als Erdelement. Nachdem er Erdelement unmittelbar als Erdelement erkannt hat und, ich wiederhole das nicht, der entscheidende Satz, der jetzt folgt, ist, warum ist es so? Weil der Tathagata es vollständig bis zu Ende durchschaut hat, sage ich. Und warum ist das so? Weil er verstanden hat, dass Ergötzen die Wurzel von Dukkha ist und dass es mit Werden als Bedingung Grund und für alles, was geworden ist, nein, ich habe mich verlesen, und dass es mit Werden als Bedingung Geburt und für alles, was geworden ist, Altern und Tod gibt. Daher ist der Tathagata durch die völlige Vernichtung, die Lossagung, das Aufhören, das Aufgeben und Loslassen der Begehren zum höchsten vollkommenen Erwachen erwacht, sage ich. So, wir sind gleich fertig. Das ist die Spitze der Hierarchie von Menschen. Der Tathagata, so nennt sich der Buddha, wenn er über sich selbst spricht, ist natürlich ein Arahant, wie die, die ich vorher beschrieben habe, lebt unmittelbar von der Realität, ja, aber er besitzt noch zusätzliche Qualitäten, die die anderen nicht haben, auch alle Befreiten sonst nicht haben. Was in der Lehrrede gar nicht erwähnt ist, ist ziemlich wichtig, dass er der Entdecker des Weges ist und alle anderen laufen ja nur hinterher. Aber er hat sozusagen das Problem für uns gelöst und die Lösung aufs Tablett gelegt. So. Also das Nächste, er übertrifft alle anderen an Einsicht. Das haben wir an der Formulierung entnommen. Ja. Alle anderen haben das vollständig durchschaut. Er hat es bis zum Ende durchschaut. Ja. Was heißt das? Er hat nicht nur die Phänomene gesehen und in ihrer Mangelhaftigkeit gesehen, sondern er hat auch die Dynamik und die Kausalität des Daseins aufgedeckt. Er hat gezeigt, warum das ist, welche Bedingungen und Gründe es gibt, dass sich das immer wieder fortsetzt und aufrechterhält. Und ein Kernpunkt, hier heißt es, er hat das Ergötzen, man könnte sagen Vergnügen, Freude, Lust als Wurzel von Dukkha bezeichnet. Und das ist auch die Anspielung auf den Titel der Lehrrede. Freude, das sich erfreuen an den Dingen, das damit auch haften, sich ernähren von den Dingen, abhängig sein, das ist die Wurzel von Dukkha. Ursprung von Unzulänglichkeit ist die Sucht nach Befriedigung, könnte man auch sagen. So, und letzter Satz, vorletzter Satz, dass es mit Werden und Werden als Bedingung Geburt und für alles, was geboren und geworden ist, Altern und Tod gibt, ist ein zarter Hinweis auf eine Kernlehre des Buddha, auf das bedingte Entstehen. Hier ist allerdings nicht die ausführliche zwölfgliedrige Fassung genannt, sondern nur ja, der Anfang, wenn man so will, und Schluss, Alter und Tod. Und jetzt kommt wirklich der letzte Satz. Das ist es, was der Erhabene sagte. Aber jene Bhikkhus waren nicht entzückt über die Worte des Erhabenen. Fragt man sich, warum? Weil das eine einmalige Sache eigentlich ist. Sonst heißt es immer, ach, was haben sie sich gefreut über die Worte, die sie gehört haben. Jetzt haben sie sich nicht gefreut. So. Also keiner weiß definitiv, warum. Es gibt viele Spekulationen. Drei sind so hauptsächlich im Umlauf. Das eine ist, das kann man vielleicht nachvollziehen, sie haben nicht kapiert, um was es geht. Da kann man sich freuen über etwas. Und man sagt, ja, was war denn das? Das habe ich gar nicht verstanden. Das andere als Möglichkeit ist, sie haben es sehr wohl verstanden, aber es hat ihnen nicht gepasst, weil ja da wirklich eine sehr, sehr weitreichende Zielvorgabe enthalten ist in diesen Worten, wo mancher vielleicht gesagt hat, hoppla, das geht mir jetzt aber ein bisschen zu weit. Ja. Oder, finde ich nicht so überzeugend, aber es wird auch argumentiert, sie haben verstanden und sich deshalb nicht gefreut, weil sie kurz vorher gehört haben, dass Freude Wurzel des Leidens ist. Halte ich eigentlich ein bisschen für blödsinnig, das Argument. Aber auch das ist sozusagen in der Runde. Das wäre eine Aufgabe für euch, dieses Rätsel zu lösen oder wenigstens für euch eine Antwort rauszusuchen. Das war jetzt in dürren Worten die M1. Ja. Und jetzt könnt ihr überlegen, ob euch die Worte erfreut haben oder ob euch die Worte nicht erfreut haben und warum. Und das können wir nachher in der Aussprache klären. Ich denke, wir machen erstmal eine Pause, um den Kopf zu lüften, den Raum zu lüften, weil M1 ist eben M1.